Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir sprechen über den starken Tag der glorreichen Sieben, die Schockernachricht von ThyssenKrupp und fatale Zeichen von Warta. Im Thema des Tages beantworten wir euch die ultimative Börsenfrage. Und in der AAA-Idee geht es um eine Weltraumwette, die womöglich doch noch aufgeht.
Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld
und Philipp Vetter aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
Heute ist Freitag, der 12. April. Wir wünschen euch einen beschwingten Start in den Tag. Und ja, beschwingter als anfangs gedacht, präsentierte sich gestern die Wall Street, vor allem die Technologiewerte. Vor allem die Magnificent Seven verhalfen der Nasdaq zu einem Plus von 1,7%. Der S&P 500, der legte auch um immerhin 0,7% zu.
Ja, Hintergrund für den Stimmungswandel waren die US-Erzeugerpreise, ein früher Indikator für die Entwicklung der Inflation. Die sind im März nicht ganz so stark gestiegen wie erwartet, was angesichts des Anstiegs der Rohstoffpreise ja als große Überraschung galt. Die Zahlen schürten neue Hoffnung auf eine relativ baldige erste Zinssenkung der US-Notenbank Fed. Die Hoffnung war noch am Mittwoch durch die hohen Inflationsrate gedämpft worden.
Wenn wir auf die Einzelwerte schauen, da fallen, wie gerade schon gesagt, die glorreichen Sieben auf. Allen voran Nvidia, die mehr als 4% gewann und jetzt wieder über der 900-Dollar-Marke notiert. Auch die Apple-Aktie schloss 4% höher. Amazon und Alphabet zeigten sich ebenfalls mit jeweils plus 2% ziemlich stark. Zusammengerechnet gewann die Magnificent Seven gestern einen Börsenwert von mehr als 300 Milliarden Dollar dazu an einem Tag.
Krass, 300 Milliarden wegen nicht ganz so stark gestiegene Erzeugerpreise. Was gibt's sonst noch? Die Aktie des Elektro-Pickup-Bauers Rivian, die verlor deutliche 6%. Es kam nämlich gar nicht gut an, dass Ford die Preise für seinen vollelektrischen Pickup F-150 Lightning um bis zu $5,500 senkt. Das macht es für Rivian natürlich nicht leichter, die eigenen Fahrzeuge unter das amerikanische Volk zu bringen.
Der britische Pharmakonzern AstraZeneca will mehr Geld an die Aktionäre ausschütten, was natürlich der Aktie half. Die Papiere rückten an der Börse in London um rund 2% nach oben. AstraZeneca will die Dividende für dieses Jahr um 7% auf $3.10 erhöhen.
Am deutschen Aktienmarkt, der DAX schloss übrigens 0,8% tiefer, wurde es dann am späten gestrigen Abend nochmal spannend. Da wurde nämlich bekannt, dass ThyssenKrupp unter dem Druck der schwächelnden Nachfrage seine Stahlsparte straffen Produktionskapazitäten zurückfahren und einen noch nicht bezifferten Personalabbau einleiten will. Das ist eine ziemlich heftige Nachricht. Kern der Neuaufstellung sei eine Reduzierung der im Verbund installierten Kapazitäten auf nur noch 9 bis 9,5 Millionen Tonnen Stahl pro Jahr. Derzeit liegt die Kapazität noch bei rund 11,5 Millionen Tonnen, also 2 Millionen mehr. ThyssenKrupp Steel Europe beschäftigt rund 27.000 Mitarbeiter, die meisten davon am größten europäischen Stahlstandort in Duisburg. Mal sehen, was die Aktie heute macht. Gestern lag sie mit 6% im Minus, allerdings auch noch vor Bekanntgabe dieser Nachrichten.
Eine ganz eindeutige Reaktion im nachbörslichen Handel zeigte die Aktie von Warta. Die stürzte nämlich um 17% ab. Der Batteriehersteller ließ gestern Abend verlauten, dass die erst vor gut einem Jahr mit den Banken und dem Mehrheitsaktionär vereinbarte Sanierung zu kurz greife, wie es hieß, um wie geplant bis Ende 2026, Zitat, auf einen profitablen Wachstumskurs zurückzukehren. Ja, das ist ein ziemlich, eindeutiges Eingeständnis. Das Geschäft sowohl mit kleinen Lithium-Ionen-Knopfzellen für die Kopfhörer als auch das mit den Energiespeichern für die aus Photovoltaikdächern produzierten Strom laufe deutlich schlechter als gedacht. Das klingt alles gar nicht gut und lässt Böses erahnen.
Na, dann mache ich jetzt noch schnell die Termine. Die US-Geldhäuser JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo, die läuten mit ihren Geschäftszahlen die US-Bilanzsaison in der Bankenbranche im ersten Quartal ein. Und dann sind dann auch die chinesischen Außenhandelszahlen für März. Die werden auch noch veröffentlicht. Und dann heißt es auch schon, hoch die Hände, Wochenende.
Das Thema des Tages.
Nando, im Thema des Tages geht es heute um die ultimative Börsenfrage. Aussteigen, dabei bleiben oder sogar nochmal nachkaufen. Die Rallye der vergangenen Monate, die hat ja insbesondere bei KI- und Tech-Firmen zu teilweise sehr hohen Bewertungen geführt und deshalb geht die Sorge um, dass es so weitergehen kann oder doch die Zeit gekommen ist, die Gewinne mitzunehmen. Wer weiß das schon?
Genau weiß es natürlich niemand, aber unser Kollege Frank Stocke hat sich mal die Mühe gemacht, die Indizien zusammenzutragen und mit Experten zu sprechen und kommt dann auch zu einem relativ klaren Ergebnis.
Ja, okay, aber erstmal der Reihe nach. Also man muss zunächst mal festhalten, dass die Börsen in den ersten Monaten des Jahres wirklich sehr gut gelaufen sind. Der DAX ist seit Jahresanfang rund 10% im Plus. Wenn man seit Anfang November guckt, sind sogar 25% plus. Ähnlich sieht's auch beim amerikanischen S&P 500 aus. Und viele Tech-Titel, die sind ja sogar nochmal deutlich stärker gestiegen. Bei Nvidia, da steht auf Jahressicht ja mehr als eine Verdopplung.
Allerdings ist es keineswegs ein einmaliger Lauf, den die Börsen da gerade hinlegen. Der aktuelle Trend ist historisch betrachtet nämlich gar keine Ausnahmeentscheidung. Schauen wir mal in die jüngere Vergangenheit. So dauerte ein ähnlicher Aufschwung in den 1990er Jahren gut 5 Jahre und brachte 328% Kursgewinn mit sich. Und nach 2003 stieg der DAX ebenfalls 5 Jahre um insgesamt 277%. Und von 2012 bis zur Korrektur 2018 hielt der Aufschwung sogar 6 Jahre und das Plus betrug da 174%.
Ja, 5, 6 gute Jahre, das sind wir natürlich noch ein ganzes Stück davon entfernt. Bislang dauert dieser Aufschwung gerade mal 1,5 Jahre. Schließlich ging es bis zum Herbst 22 ja abwärts. Seither liegt das Plus gerade mal bei 57%, ist also auch noch deutlich unter den Werten der vorangegangenen Aufschwünge. Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst beim Broker CMC Markets, der erklärt, ich zitiere mal, der aktuelle Trend könnte also noch weitere 3,5 Jahre anhalten und den DAX bis auf 42.000 Punkte tragen, wenn man den Durchschnitt der letzten 3 Hussphasen zugrunde legt.
Ja, das ist eine beachtliche Zahl. Im Moment liegt der DAX ja nur knapp über 18.000 Punkten. Und natürlich ist die Vergangenheit keine Garantie. Das sagen wir ja auch immer, dass es auch in Zukunft so läuft. Aber es gibt noch weitere Argumente, die dafür sprechen, dass es noch eine Weile aufwärts gehen könnte. Denn nicht nur die Kurse sind auf Rekordhoch, auch die Gewinne erreichen derzeit immer neue Höchststände. Und so sind die Kursgewinnverhältnisse im Durchschnitt beim DAX immer noch unter 14. Und das spricht nicht für eine Überbewertung.
Ja, das ist noch im historischen Mittel, aber das sieht bei US-Aktien teilweise doch etwas anders aus. Im S&P 500, da liegt das KGV schon um die 22 und damit deutlich oberhalb von den historischen Werten. Und das spricht dann eben doch für eine Überbewertung. Zumindest sind einige Kurse einfach schneller gestiegen, als die dazugehörigen Gewinne gewachsen sind. Vor allem viele KI-Firmen, das haben wir eben schon gesagt, sind durchaus so gewachsen, dass man von Übertreibungen sprechen kann. Da ist ein Kursabsturz bei diesen Firmen also zumindest nicht ausgeschlossen, sagen die Experten. Aber auch dann müsste das nicht bedeuten, dass der ganze Markt mit sich nach unten gerissen wird. Ich zitiere auch hier nochmal, es gibt keine Blase, sagt Markus Reinwand, Aktienstratege bei der Landesbank Hessen-Thüringen. Und er folgert, das ist kein Umfeld für einen Ausstieg. Das ist doch mal eine klare Aussage.
Ja, das stimmt. Und ja, dann bleibt noch die Frage, ob man trotz der hohen Bewertung immer noch einsteigen oder nachkaufen sollte. Und da geben die Experten von Frank eine wirklich überraschende Antwort. Denn die haben untersucht, ob es besser ist, an einem Tag mit einem neuen Allzeithoch einzusteigen oder an einem beliebigen anderen Tag. Und siehe da, wenn man einen Anlagehorizont von 1 bis 3 Jahren hat, ist das Ergebnis sogar besser, wenn man bei einem neuen Allzeithoch investiert. Denn darauf folgt oft nicht sofort der totale Absturz. Und ja, die Schlussfolgerung ist klar, die Angst, den falschen Zeitpunkt für den Einstieg zu erwischen, wird völlig überschätzt.
Und wer trotzdem Sorge hat, jetzt ausgerechnet am Höhepunkt eine größere Summe zu investieren, ja, für den gibt's immer noch den Tipp, es am besten in einzelne Tranchen aufzuteilen und dann wie einen Sparplan einfach regelmäßig anzulegen. Denn den einzigen richtigen Zeitpunkt für den Einstieg zu erwischen, das klappt eigentlich sowieso so gut wie nie.
Die AAA-Idee des Tages.
Wir haben heute sehr um die AAA-Idee gerungen. Also selten so sehr wie heute. Ich musste dich ziemlich lange überzeugen, nicht wahr, Philipp?
Ja, also ich muss sagen, eine Idee, ja, also dass wir Mineric mal irgendwie zu einer AAA-Idee machen, da muss ich wirklich sagen, das hätte ich vor wenigen Monaten noch nicht gedacht, denn Also das ist schon eine ziemliche windige Weltraumbude.
Ja, na gut, aber gut, das diskutieren wir jetzt nicht weiter aus wieder. Es ist mir dennoch gelungen, dass wir das hier heute machen, denn hier geht's ja schließlich um Ideen und natürlich nicht um Empfehlungen.
Richtig. Und was mich eigentlich wirklich überzeugt hat, ist natürlich, dass du mit unserem Weltexperten Gerhard Hegmann, mit dem ich früher im Münchner Büro immer zusammengearbeitet habe, gesprochen hast. Und der kennt sich nun wirklich aus in Sachen Weltraum, Technik und der hält das eben auch für berichtenswert. Und Gerhard hat die Informationen aus allererster Hand bekommen, denn er war vor Ort bei Mynaric in München. Ja, und die sind im Bereich Weltraumkommunikation tätig. Wer das Unternehmen noch nicht kennt, da geht's um Kommunikation via Laser. Die meisten Satelliten werden nämlich künftig ihre Daten wohl nicht mehr per Funk, sondern eben in Lichtgeschwindigkeit per Laserstrahlen austauschen. Und Mynaric will in diesem Zukunftsmarkt an der Spitze mitmischen.
Ja, von dem CEO, der gute Mann heißt Mustafa Veciroglu, hat Gerhard erfahren, dass Mynaric jetzt mit der Auslieferung der ersten Laserterminals an einen Satelliten Projekt des US-Militärs begonnen hat. Ja, und die Firma selbst spricht von einem Meilenstein. Gut, das tun Film gerne mal, aber nun ist halt die Serienproduktion angelaufen. Und Mynaric, die 2009 gegründet wurden, ja, die wollten die ersten, diesen Geräte sind ungefähr so Schuhkarton groß, bereits Ende 2023 bereitstellen. Dann gab es aber immer wieder Verzögerungen oder Konstruktionsänderungen oder Lieferprobleme. Doch nun gibt es offenbar tatsächlich den Durchbruch und bis die Technik in Betrieb geht, dauert es gar nicht mehr so lange, dann kreist die ja im Weltraum und das dürfte bis zum Jahresende oder Anfang 2025 dauern, aber das ist ja nicht mal weit weg.
So, jetzt ist es also 2025, Verzögerungen, Lieferprobleme und ominöse Militärkunden, aber gut, wir werden sehen.
Gab es bisher.
Ja, also Ende 23 lag der Auftragsbestand bei knapp 800 Terminals, doppelt so viel wie ein Jahr zuvor und mehr als Mynaric erwartet hatte. Zumindest sagt das Unternehmen das selbst. Das müssen wir hier immer wieder betonen. Die 800 Terminals will man binnen 2 Jahren produzieren. Branchenkenner schätzen den Preis pro Terminal auf rund $250.000 pro Stück. Das entspräche dann einem Umsatz von immerhin 200 Millionen Euro, also 100 Millionen pro Jahr. Das würde Mynaric tatsächlich in eine völlig neue andere Dimension katapultieren für 2023. Da erwartet die Firma lediglich knapp 4,5 Millionen Euro Umsatz und etwa 74 Millionen Euro operativen Verlust. Und ja, auch dieser Verlust, der soll komplett verschwinden. Ab 2025 sollen dann schwarze Zahlen geschrieben werden.
Das klingt jetzt alles sehr aufregend, auch wenn du es nicht aufregend schilderst, lieber Philipp, aber zumindest interessant, ja. Und doch, jetzt muss ich ja tatsächlich zeigen, ob es mit der Produktion auch wirklich so reibungslos klappt. Und wie gesagt, die Anfänge waren da ja eher zäh. Gelingt es allerdings, wartet auf die Firma ein stark wachsender Markt. Experten sind sich einig, dass neue zivile und militärische Projekte mit hunderten oder sogar tausenden Satelliten auf Datenaustausch angewiesen sind und in den kommenden Jahren ins All gebracht werden müssen und auch werden. Die Börse, muss man sagen, die ist noch skeptisch. Ja, auf den Beginn der Serienproduktion reagierte der Markt praktisch gar nicht. Und das, obwohl die US-Investmentbank Jefferies prompt ihre Kaufempfehlung bestätigte. Die Analysten sehen Kurs hier von 40 Euro, was rund 130% über dem aktuellen Kurs liegt.
Noch ist Mynaric an der Börse ein Zwerg und ja nur 106 Millionen Euro wert. Vom zwischenzeitlichen Hoch bei etwa 80 Euro vor knapp 3 Jahren ist die Aktie inzwischen 78% entfernt. Auch vom einstigen Investorenglanz ist nicht mehr so arg viel übrig im Zuge des Börsengangs. Ja, an der Nasdaq, da hatte man noch Peter Thiel, den frühen Facebook-Investor, den Tinder-Gründer Justin Mateen oder auch Christian Angermeier gewinnen können. Die haben alle ja schon nicht so lange Atem bewiesen und sind inzwischen nicht mehr dabei. Nur die Star-Tech-Investorin Cathie Woods, die hält über ihren ARK Space Exploration Innovation ETF noch Anteile.
Nochmal zur Einordnung und zur Klarstellung. Mynaric, das ist und bleibt eine gewagte Weltraumwette. Da hast du völlig recht, lieber Philipp. Die Technologie scheint allerdings, also die von Mynaric, weltweit konkurrenzfähig. Das sagt auch Gerhard. Doch wie gut jetzt eine Skalierung des Produkts gelingt, das steht tatsächlich noch in den Sternen. Doch die Chancen, dass diese kleine deutsche Firma im großen Geschäft mit der Kommunikation im Weltraum mitwischen kann, die sind jetzt sicherlich gestiegen.
Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch bitte eine E-Mail an AAA, also aaa@welt.de, oder ihr hinterlasst uns hier eine Bewertung in eurem Podcast-Player. Andreas hat uns geschrieben mit einem Thema, das gerade vermutlich viele umtreibt. Er war mit einem ETF auf den S&P 500 gut im Plus und wollte die Gewinne mit einem Stop-Loss-Auftrag absichern. Damit kann man ja einen Preis festsetzen, zu dem eine Aktie oder ein ETF aus dem eigenen Depot automatisch verkauft werden soll, wenn eben dieser Preis unterschritten wird. Jetzt gab es da bei Andreas einen Fehler, der dazu geführt hat, dass seine Anteile zu früh verkauft wurden, aber er ist ganz grundsätzlich ins Grübeln gekommen. Ich zitiere mal eben aus seiner Mail. Wie ist das mit so einer Stop-Loss-Order, wenn die Kurse wirklich mal rasant schnell nach unten gehen, fragt er. Gibt es dann eine Garantie, dass ich zu dem von mir angegebenen Preis verkaufe? Ja, und da muss man sagen, da gibt es leider eine klare Antwort. Eine Garantie dafür gibt es nämlich nicht. Gerade wenn die Kurse abstürzen, dann kann es durchaus sein, dass auch deutlich unterhalb von dem gesetzten Preislimit verkauft wird, sobald das eben unterschritten wird. Einfach weil man gar nicht schnell genug dann die Anteile los wird. Trotzdem kann so eine Absicherung der Gewinne aus den letzten Monaten durchaus sinnvoll sein, wenn man in der nächsten Zeit eben ja zumindest einen Einbruch fürchtet. Schließlich kann man sein Depot ja nicht rund um die Uhr im Blick haben und dann hilft eben so eine Stop-Loss-Order.
Ganz genau so ist es. Morgen gibt es natürlich auch wieder eine Samstagsfolge und zwar mit unserem Chef und dem Asienrückkehrer Olaf Gersemann. Der hat ja seine KI-Tour durch Südkorea, Japan, Singapur, Taiwan und China absolviert. Die ist vorbei und jetzt zieht er bei uns Bilanz. Er berichtet von seinen spannendsten Erkenntnissen, einer erstaunlichen Hochhaustheorie und er gibt eine sehr mutige und interessante Taiwan-Prognose ab. Und das alles dürft ihr natürlich nicht verpassen. Deshalb kann es nur heißen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.